Hörgeschichten für Kinder.
Kuno Knotenkönig verknotet die Zeit von Christian Bartel. Störche und Birnenkuchen.
Schleusendorf, diese Fahrt endet hier, nuschelte der Busfahrer ins Mikrofon, und Kuno wachte auf. Endlich war er angekommen und wartete ungeduldig, dass sich die Tür zischend öffnete. Der Ankunftstag war Kunos Lieblingstag in dem kleinen Ort am Flusswehr, seit er allein mit dem Linienbus zu seiner Oma fahren durfte.
»Ich kann jetzt den Palsteck-Knoten, das ist ein Seemannsknoten«, rief Kuno schon zur Begrüßung seiner Oma zu, die an der Busendhaltestelle auf ihn gewartet hatte.
»Natürlich kannst du das, du bist schließlich ein Knotenkönig«, erwiderte Oma Lobina und küsste Kuno auf den Scheitel.
Dabei rutschte die knallrote Brille herunter, die vorher in ihrem Haar gesteckt hatte.
»Da hast du dich also versteckt«, kicherte Oma Lobina und stopfte die Brille in die Brusttasche ihrer Jacke, in der bereits eine Lesehilfe steckte.
Kuno kannte keinen Erwachsenen, der so viele Brillen besaß wie seine Oma, aber trotzdem nie eine finden konnte. Gemeinsam gingen die beiden an der längst geschlossenen Gaststätte vorbei und bogen von der Asphaltstraße in die alte Pflasterstraße ein, die zu Oma Lubinas Haus am Dorfrand führte. Kuno erklärte seiner Großmutter gerade den Unterschied zwischen Seemanns- und Anglerknoten, als sein Blick auf das Storchennest fiel, das auf dem Schornstein der alten Ziegelei thronte.
»Sie sind wieder da«, jubelte er, und das Storchenpaar, das aus seinem Winterquartier im Süden zurückgekehrt war, klapperte mit den Schnäbeln, um ihn zu begrüßen.
»Mit den Störchen ist der Frühling gekommen«, sagte Oma Lobina und erkundigte sich, welche weiteren Knoten Kuno gelernt hatte, seit sie sich zuletzt im Winter gesehen hatten.
»Webeleinsteg, Franziskanerknoten, Plattingsbleis«, zählte Kuno auf, der sich für Knoterei begeistern konnte, wie andere Kinder für Fußball oder Computerspiele. Beides fand er zwar auch gut, doch die Knoten gehörten ihm ganz allein. Anders als beim Fußball musste er sich mit niemandem messen, wenn er, über Anleitungen gebeugt, in seinem Zimmer Schnüre und Taue zu immer komplizierteren Schlingen legte.
»Außerdem kann ich den Windsor und den Prattknoten für Krawatten und binde Papa welche für die Arbeit«, erzählte er seiner Oma.
Die wunderte sich. »Dein Vater trägt Krawatten?«
»Nein, er hängt sie in sein Spind«, entgegnete Kuno. Sein Vater war bei der Müllabfuhr. Unter seiner Arbeitskleidung waren Krawatten hinderlich, aber er hängte jeden Tag eine frisch gebundene als Glücksbringer in seinen Schrank.
Oma Lobina öffnete das quietschende Gartentürchen und sie gingen den platten Weg zum Haus. Die dritte Platte wackelte immer noch, bemerkte Kuno. Das hatte sie schon getan, als er auf diesem Weg laufen gelernt hatte. In Schleusendorf änderte sich nie etwas und genau das gefiel Kuno gut. Er mochte es, wenn die Dinge fest und verlässlich waren. Und vielleicht machte er auch deswegen so gerne Knoten in Sachen.
»Was machen wir denn jetzt?« fragte er seine Oma, obwohl er die Antwort kannte.
»Birnenkuchen«, rief sie, »denn an Kunos Lieblingstag buken sie immer Birnenkuchen.«
»Wo habe ich denn meine Brille?« fragte Oma Lobina, als sie sich kurze Zeit später über die Schüssel beugte.
»Auf deinem Kopf«, antwortete Kuno, obwohl auch um den Hals seiner Oma eine Brille baumelte. Nachdem sich Oma Lobina für eine Brille entschieden hatte, vermengte sie Mehl, Nüsse, Zucker und Ei, während Kuno sich um die Streusel kümmerte. Sie schichteten Schmand und Birnen auf den Kuchenboden und krümelten die Streusel darüber. Dann schoben sie den Kuchen in den Ofen.
»Ist er fertig?«
fragte Kuno schon Minuten später und griff ungeduldig nach dem Topflappen, um nach dem Kuchen zu schauen. Er konnte einfach nicht gut warten, wenn es im ganzen Haus so verführerisch nach Birnen und Butter duftete.
»Noch einmal 20 Minuten und bis dahin muss die Ofentür unbedingt geschlossen bleiben«, sagte Oma Lobina.
Du kannst doch zum Fröschezählen ans Wehr gehen, bis er fertig ist.
Das Fröschezählen gehörte zu Kunos Lieblingstag wie Störche und Birnenkuchen.
Aber zieh dir was Warmes an, rief die Großmutter ihm wie immer hinterher und setzte hinzu, sonst erkältest du dich, Mirko.
Mirko? Kuno stutzte. Hatte Oma Lubina ihn gerade mit seinem Vater verwechselt?
Sein Vater hieß Mirko, aber er hatte einen Bart und eine Halbglatze, man konnte sie eigentlich gar nicht verwechseln.
Das weiß ich doch. Kuno heißt du, verbesserte sich Oma Lubina und scherzte. Offenbar werde ich langsam wunderlich.
Doch diese Erklärung verunsicherte Kuno noch mehr. Wunderlich hatten seine Eltern auch die alte Nachbarin in der Wohnung unter ihnen genannt, bevor sie nicht mehr auf sich Acht geben konnte und in ein Heim ziehen musste. Ratlos pflückte Kuno seine Jacke vom Haken und machte sich auf zum Wehr. Noch bevor er das Bauwerk sah, konnte er das Wasser brausen hören. Er stieg die Anhöhe zur Mauer hinauf und beugte sich über das Geländer. In einem Wasserfall prasselte der aufgestaute Fluss die Stufe hinab, um sich darunter in wilden Wirbeln und Strudeln zu verlieren, bis er zu alter Gemächlichkeit zurückfand. Im Frühjahr kamen die Frösche aus ihren Winterverstecken und wanderten ins Wehr. Zu Dutzenden streckten sie die Köpfe aus dem Wasser, blähten die Backen auf und ruderten mit ihren kräftigen Beinen. Einmal hatte Kuno 46 von ihnen gezählt. Doch heute stand eine Anglerin am Unterlauf hinter dem Wehr. Unter ihrem rostbraunen Umhang lugten Arme hervor, die eine Fischrute hielten. Als die Anglerin ihre Leine schwungvoll aus dem Wasser zog, konnte Kuno ihr Gesicht unter dem Anglerhut sehen. Diese Frau hatte er nie zuvor in Schleusendorf gesehen. Dabei verirrten sich Besucher selten in das kleine Dorf an der Busendhaltestelle.
»Kannst du das mal halten, fein schöner Junge?« fragte die Anglerin und hielt ihm einen Angelhaken hin, den sie mit der Leine verknoten wollte. Ihre Stimme klang dunkel und modrig wie ein Tümpel im Herbst.
»Ich heiße Kuno und nicht fein schöner Junge«, sagte Kuno, griff aber nach dem Haken, weil er nicht unhöflich sein wollte und die Frau mit der Herbststimme ihn ganz schön einschüchterte.
»Das ist ein fein schöner Radomirknoten, den nicht einmal ein Waller zerreißen kann«, erklärte die Anglerin, als sie Kunos Interesse an dem Knoten bemerkte.
Waller waren Wälze, große Fische, die sich gerne im Schlamm versteckten, wusste Kuno, aber vom Radomirknoten hatte er noch nie gehört.
»Er geht so«, machte die Anglerin die Abfolge der nötigen Handbewegungen vor. »Hände haben die Zeit gebunden, nur Hände können sie lösen.«
Es klang wie ein Zauberspruch, aber eigentlich war es auch eine Eselsbrücke, die den Knoten beschrieb. Dann fummelte sie ein langes Stück Schnur aus der Tasche und gab es Kuno, damit er den Knoten ausprobieren konnte. Kuno war beeindruckt, denn es war ein komplizierter Knoten, der wirklich Übung verlangte.
»Es gibt eine fein schöne Geschichte dazu«, sagte die Anglerin mit ihrer geheimnisvollen Moderstimme. »Willst du sie hören?«
Die Anglerin mit der Herbststimme. Von einer Fremden wollte Kuno lieber keine Geschichte hören. Aber dann hatte ihm diese seltsame Anglerin einen Knoten gezeigt, von dem er noch nie gehört hatte. Dabei hatte Kuno geglaubt, mittlerweile alle zu kennen. Immerhin hatten ihm seine Eltern zum Geburtstag ein Buch mit dem Titel »Alle Knoten der Welt auf einen Blick« geschenkt.
»Der Radomirknoten steht in keinem feinschönen Buch«, erklärte die Anglerin, als ob sie Kunos Gedanken erraten hätte. »Er wird nur Eingeweihten weitergegeben, genau wie seine Geschichte. Sie handelt von einem Fischer.«
Die Anglerin schaute ihn mit einem Blick an, der nicht unfreundlich, aber schwarz und undurchsichtig war wie die Moore und Kanäle, die Schleusendorf umgaben.
»Willst du sie jetzt hören oder nicht, fein schöner Knotenkönig?«
»Woher wissen Sie das mit dem Knotenkönig?«
»Frösche haben es mir gequakt«, erklärte die Anglerin
Und erst da fiel Kuno auf, dass heute kein einziger von ihnen zu hören oder zu sehen war.
»Sie haben mir von deiner feinschönen Knotenkunst erzählt und den flinken Fingern. Haben sie gelogen?«
»Nein, haben sie nicht«, sagte Kuno trotzig. »Danke für den neuen Knoten.« Die Frau sah ihn gleichmütig an, warf ihre Angel aus und begann, vom Radomir zu erzählen. So blieb Kuno.
»Vor sehr langer Zeit lebte ein feinschöner Fischer in Schleusendorf. Radomir war der geschickteste und klügste seiner Zunft. Er wusste genau, welchen Fisch man bei Vollmond und welchen man bei Neumond nachstellen musste. Die anderen Fischer waren neidisch auf Radomirs reiche Beutezüge und behaupteten, er habe einen Pakt mit der Wasserhexe geschlossen, die an der tiefsten Stelle im Wehr lebte, gleich hier, wo der Wasserfall so fein schön niedergeht.«
Vorsichtig beugte Kuno sich über das Geländer und schaute auf die schnellen Wirbel aus Schaum und Blasen, in denen sich der Wasserfall entlud. Man konnte sich gut vorstellen, dass in diesem brodelnden Hexenkessel tatsächlich solche Fabelwesen wohnen konnten.
»Angeblich soll die Hexe Zauberfäden in Radomirs Netze gewirkt haben, damit er 7-mal so viele Fische fangen konnte wie alle anderen. Aber das ist natürlich fein schöner Unsinn. Radomir hatte einfach Freude am Fischen. Und da es ihm fein schön von der Hand ging, tat er sein Lebtag nichts anderes als Reusen und Netze auslegen, bis sein Beutel voll und sein Haar grau wurde wie Reihergefieder. Doch weder seine Geschicklichkeit noch sein Geld konnten Radomir vor dem retten, was jedem Menschen bestimmt ist. Mit den Jahren wurden ihm die Knochen klamm und seine Augen trübten sich mit grauem Nebel. Radomir hatte Angst, dass er bald nichts mehr fischen konnte. Und da erst wandte er sich an die Wasserhexe.
»Es gibt keine Wasserhexen, genauso wenig, wie es an Land Hexen gibt«, widersprach Kuno.
»Nun, das mag heute so sein, aber in früheren Zeiten hatte sich das noch nicht überall herumgesprochen. In Schleusendorf fürchteten jedenfalls Kinder wie Erwachsene die Wasserhexe. Und weil auch Radomir an sie glaubte, fuhr die Hexe vom Grund des Wehrs auf, kaum dass der Fischer sie feinschön um Hilfe gebeten hatte.«
Kuno fröstelte. Ein übrig gebliebener Winterhauch strich über das Wasser und bauschte den Umhang der Anglerin.
»Keine Angst, feinschöner Knotenkönig, ich werde dir nicht deine Zeit stehlen. Ich will dir nur eine Geschichte erzählen.« »Was willst du von mir, Fischer?« fragte die Hexe. Und Radomir, der in seinem Leben nie viel gewollt hatte, sagte:
»Ich will einfach nur feinschön Fischer sein, nichts weiter. Ich möchte, dass die Dinge feinschön bleiben, wie sie sind. Dafür bin ich bereit, dir alles zu geben, was ich besitze.«
Plötzlich schnurrte der Anglerin die Leine von der Rolle. Offenbar hatte sie einen kräftigen Fisch am Haken, und doch erzählte sie ungerührt weiter.
»Dein Haus und die Truhe mit dem Geld kannst du behalten«, antwortete die Hexe. »Du musst mich bloß einen Knoten in deine Zeit machen lassen. Dann wirst du bis in alle Ewigkeit nach Herzenslust den Fischen hinterherjagen können.« Der Fischer überlegte nicht lange und schlug ein. Da griff die Wasserhexe im Radomir wie einem feinschönen Barsch in den Schlund und zurrte seinen Lebensfaden heraus und verknotete ihn derart, dass er kein Ende mehr hatte. Radomir würde fortan keinen einzigen Tag mehr älter werden müssen, denn Hände hatten die Zeit gebunden und nur Hände können sie lösen.
Kuno beobachtete, wie sich die Angel bog und der bunte Schwimmkörper in immer schnelleren Kreisen durch das Wasser zog. »Ich glaube, Sie haben etwas am Haken«, sagte er. Doch die Fremde ging nicht darauf ein.
»Nun war es an der Hexe, ihren Lohn einzufordern, denn obwohl sie fein schön mächtig war, hatte sie nie einen Freund gefunden, der die kalte Ewigkeit am Grund des Wehrs mit ihr teilen wollte. Doch weil sie nun Radomirs Lebensfaden besaß, musste der Fischer mit der Hexe ins tiefe Wasser gehen und ihr dort als Kröte Gesellschaft leisten. Und noch immer hockt der Radomir bei der Hexe im Wehr und versucht, seinen Knoten zu lösen, damit seine Zeit endlich kommen möge.«
Kaum, dass sie ihre Geschichte beendet hatte, tat es einen scharfen Knall. Die Angelrute federte zurück, weil die Schnur gerissen war. Die Anglerin wandte sich Kuno zu.
»Wenn im Wehr eine Angelschnur reißt, ist das der wütende Radomir, der mit seinen Krötenfingern den feinschönen Knoten in seiner Lebenszeit zu zerreißen versucht, weil ihm die Ewigkeit zu lang wird.«
»Das ist aber eine gruselige Geschichte«, sagte Kuno. Aber die Anglerin lächelte bloß und ließ eine Reihe spitzer weißer Zähne erkennen.
»Es ist eine alte Geschichte. Ihr modernen Leute wollt nicht mehr feinschön an Hexen glauben, selbst wenn sie vor euch stehen. Wenn sich im Wehr Haken lösen und Reusen losreißen, waren sie einfach schlecht verknotet, behauptet ihr. Denn hinter der Staustufe ist die Strömung immer am stärksten. Mir ist es einerlei. Die Knoten werden ja so oder so zerrissen«, erklärte die merkwürdige Anglerin und rollte den Rest ihrer Angelschnur auf.
Kuno nickte, dass die Strömung den Haken abgerissen hatte, war logischer und jagte ihm weniger Angst ein.
Doch die Fremde schaute ihn lange mit ihren wimpernlosen Fischaugen an. »Nun ja, du kannst den Radomir ja selber danach fragen, wenn du ihm begegnest«, sagte sie dann und schaute weit über das Wasser.
Ein Teufel an der Wand. Noch nie hatte es Kuno so eilig gehabt, dem Wehr am Fluss den Rücken zu kehren. Er wollte mit Oma Lubina im Garten Birnenkuchen essen und nicht über Wasserhexen und uralte Fischer nachdenken. Doch ging ihm die Geschichte der fremden Anglerin einfach nicht aus dem Kopf. »Hände haben die Zeit gebunden, nur Hände können sie lösen«, murmelte Kuno immer wieder vor sich hin. Diesen Merksatz hatte sie ihm als Eselsbrücke eingesagt, damit er sich den Radomir-Knoten merken konnte. Mittlerweile war die Frühlingssonne aus ihrem Versteck hinter den Wolken hervorgekommen und mit ihr waren die Frösche zurückgekehrt. Ganz deutlich konnte Kuno ihr Konzert hören, während er über die sumpfige Wiese lief. Er wechselte auf das Kopfsteinpflaster der Straße und eilte zum Haus seiner Großmutter. Bestimmt wusste sie, wer die Anglerin mit der Herbststimme war. In Schleusendorf gab es schließlich nicht besonders viele Leute.
»Moin«,
quietschte das Gartentürchen. Das tat es allerdings zu jeder Uhrzeit, weil es schief in den Angeln hing. Kuno sprang über den Gartenweg und schon auf dem wackelnden dritten Trittstein zog ihm ein scharfer Duft von angebranntem Zucker in die Nase. Oma Lubina saß lesend unter dem Birnbaum, dessen eingekochte Früchte gerade zweifellos auf Kunos Begrüßungskuchen verkokelten. Doch kaum, dass Oma Lubina ihren Enkel im Garten sah, klappte sie das Buch mit lautem Knall zu und sprang auf. »Verflixt, der Birnenkuchen«, rief sie und flitzte ins Haus. Kuno hörte sie aus der Küche schimpfen und klappern. Dann kehrte sie mit der Kuchenform zurück.
»Ach, all die schönen Streusel, alle verbrannt. Da habe ich doch glatt verschwitzt, den Kuchen aus dem Ofen zu nehmen«, meinte sie, schien jedoch nicht im geringsten beunruhigt.
Das Buch war einfach zu spannend. Um Schleusendorf ranken sich allerhand tolle Schauermärchen, von denen ich einige schon fast wieder vergessen hatte. Die solltest du dir einmal anhören.«
Doch beunruhigende Gruselgeschichten hatte Kuno für heute genug gehört. Die hatten nichts in Schleusendorf verloren, denn bei Oma Lubina sollte alles so gut und verlässlich sein, wie es sonst nirgends auf der Welt sein konnte. Du vergisst einfach alles. Erst hast du mich mit meinem Vater verwechselt und jetzt hast du auch noch meinen Kuchen verbrannt«, platzte es wütend aus ihm heraus. Denn mit ihrer Vergesslichkeit hatte Oma Lobina versehentlich eine große Unsicherheit in Kunos Herz geweckt, noch bevor er die unheimliche Anglerin getroffen hatte. Die Großmutter stellte den angebrannten Kuchen auf den Gartentisch und nahm Kuno in den Arm. »Nun, hör mal, es ist doch nichts Schlimmes passiert. Mir ist vorhin nur der falsche Name herausgerutscht. Und gerade eben hatte ich ein bisschen die Zeit verplempert. Das kann schon mal passieren. Du musst dir keine Sorgen machen. Aber du hast selbst gesagt, dass du wunderlich wirst«, wandte Kuno ein. »Wunderlich ist doch fast dasselbe wie wunderbar«, meinte seine Oma belustigt und begann, die angebrannten Krümel vom Kuchen zu kratzen. Aber Kuno war keineswegs beruhigt. Neulich hatten seine Eltern darüber gerätselt, wie lange Oma Lobina wohl noch allein in Schleusendorf zurechtkomme, worauf Kuno gefragt hatte, ob Oma Lobina so wunderlich würde wie die alte Nachbarin. »Nun mal nicht gleich den Teufel an die Wand«, hatte Kunos Vater das Gespräch beendet. Aber als Kuno gefragt hatte, welcher Teufel seine Oma aus dem Haus treiben wollte, behaupteten die Eltern beide, dass er sich keine Sorgen machen müsse. »Du musst mir versprechen, dass du immer genauso bleibst, wie du jetzt bist, damit ich immer zu dir fahren kann. Du sollst keinen Tag älter werden«, rief Kuno. Oma Lobina küsste ihn zuerst auf beide Wangen, setzte ihn dann auf den Stuhl unter dem Birnbaum und kniete sich vor ihm hin, auch wenn ihr das ein wenig schwer fiel. »Du kannst immer zu mir kommen, aber ich werde mich verändern, genau wie du«, sagte sie. »Wahrscheinlich werde ich noch vergesslicher. Älter werde ich in jedem Fall. Irgendwann werde ich sogar sterben. Das steht nun mal fest.« Kuno schaute Oma Lobina erschreckt an, doch die schien unbesorgt. »Bis dahin fließt noch viel Wasser durchs Wehr, und wir werden noch etliche Birnenkuchen backen. Ich sollte mir nur einen Knoten ins Taschentuch machen, wenn ich einen in den Ofen geschoben habe.« »Kann man sich wirklich besser an Dinge erinnern, wenn man ein Taschentuch verknotet?«, fragte Kuno. »Ich glaube schon, dass ein Knoten eine Gedächtnishilfe sein kann. Vielleicht wie eine Eselsbrücke, die man sich leichter merken kann, als Zahlen oder Arbeitsschritte«, meinte Oma Lobina. Kuno schaute sie erleichtert an. Er holte ihren Strickkorb aus dem Wohnzimmer und schnitt Wollfäden unterschiedlicher Länge ab. Damit entwickelte er ein perfektes Erinnerungssystem. Er knotete einen blauen Faden an Dinge wie Schlüssel, Portemonnaie und Handy, die man brauchte, wenn man das Haus verließ. Dann legte er einen verknoteten gelben Faden ins Backbuch, den sich seine Oma über das Handgelenk streifen konnte, wenn ein Kuchen im Ofen war. »So vergesslich bin ich nun auch wieder nicht«, protestierte Oma Lobina, als sich Kuno zuletzt um die vielen Lesebrillen kümmerte. Aber nachdem er eine der Brillen im Kühlschrank fand, sagte sie: »Vielleicht bin ich gar nicht wunderlich, sondern einfach nur sehr gut im Brillenverstecken.« Kuno band lila Wollfäden an alle Brillen und hängte sie zu den Handtüchern in die Küche, worauf Oma Lobina sehr lachen musste. »So ordentlich war es hier noch nie. Da kann ich ja gar nichts mehr verlegen. Aber dich könnte ich ohnehin niemals verschusseln, mein lieber Kuno Knotenkönig, auch wenn ich dich vielleicht aus Versehen mal Mirko oder Heinz Rüdiger nenne.« Dann setzten sich die beiden in den Garten und aßen Birnenkuchen. Ohne die angebrannten Streusel schmeckte er noch immer hervorragend. Kuno und Oma Lobina plauderten über dies und jenes, während die wärmende Nachmittagssonne alle Teufel von den Wänden vertrieb. Erst als sich Oma Lobina ums Abendessen kümmerte und die Kälte sich klammheimlich zurück unter den Birnbaum schlich, fühlte sich Kuno wieder ein wenig beklommen. »Vielleicht liegt es bloß daran, dass ich an meinem Lieblingstag in Schleusendorf nicht die Frösche gezählt habe«, vermutete Kuno. Kurz entschlossen zog er seine Jacke an und trabte zum Wehr. Zum Glück war die unheimliche Anglerin mit der Herbststimme nicht mehr da. Stattdessen schauten ihn 116 Froschaugen aus dem Wasser an. »Froschrekord«, rief Kuno erfreut, und alle 58 Frösche quakten Zustimmung. »Kann man wirklich einen Knoten in die Zeit machen?« fragte er. Doch die Frösche gaben keine Antwort. Plötzlich waren sie alle abgetaucht. Er suchte die Wasseroberfläche nach ihnen ab, als er eine leise Stimme hörte. Sie klang, als hätte sie sich durch Laub und Erde in Kunos Ohr gewühlt.
»Hände haben die Zeit gebunden. Ja, Hände können sie lösen«, antwortete die Stimme.
Doch als Kuno dem Klang hinterherschaute, verschwand bloß eine Kröte im dunklen Wasser. Wo liegt die Vergangenheit? Nach dem Abendessen entzündete Oma Lubina im Wohnzimmer ein Feuer im Kaminofen und griff nach ihrem Strickzeug. Kuno kuschelte sich mit ein paar Schnüren in der Hand unter die Flickendecke und steckte die Nase in sein Knotenbuch. Doch konnte er sich heute einfach nicht konzentrieren. »Heute hat eine Kröte zu mir gesprochen«, sagte Kuno irgendwann, weil er irgendwo anfangen musste. Aber Oma Lubina blickte nur kurz von ihrem Strickzeug auf und meinte: »Wie schön!« Das war Erwachsenensprache und hieß: »Das hast du dir sicher nur eingebildet.« Kuno war versucht, zur Beruhigung einen Achterknoten zu knoten, aber die Gedanken ließen seinen Händen keine Ruhe. Eine Weile betrachtete Kuno die Bilder, die Oma Lubina gemalt und hier aufgehängt hatte, so wie er es gerne tat. Aber ihre Farbwirbel flackerten heute wie wilde Teufel von den Wänden. »Kennst du eine Anglerin mit moorschwarzen Augen?« fragte er und spielte mit der Angelschnur, die ihm die Fremde am Wehr geschenkt hatte. »Moorschwarz, sagst du?« überlegte Oma Lubina. »Mal sehen. Wir haben in Schleusendorf eine Gärtnerin mit lupinenblauen, einen Maler mit kastanienbraunen und eine Töpferin mit kleegrünen Augen, aber eine Anglerin mit moorschwarzen Augen habe ich hier noch nie gesehen. Und wie steht es mit verzauberten Fischern und Wasserhexen?« »Nein, auch nicht. Die treiben nur in Märchen ihr Unwesen.« Kuno nickte. Dass es in der Wirklichkeit keine Hexen gab, wusste er. Konnte man trotzdem einen Knoten in die Zeit machen? Wollte Kuno noch fragen, aber die Großmutter war schon eingeschlafen. Diese Wirkung hatte Stricken sehr oft auf sie. So unausgesprochen dröhnte Kunos Frage immer lauter in seinem Kopf, während seine Hände an der Angelschnur nestelten. Die Bewegung seiner Finger beruhigte Kuno ein wenig, und während Oma Lubina leise schnarchte, wanderten seine Gedanken ganz still zur Tür hinaus, bis nur noch ein einziger Satz in ihm wohnte. »Hände haben die Zeit gebunden. Nur Hände können sie lösen«, schlängelte sich der Merkspruch der Anglerin durch seine Hirnwindungen. Doch die Worte hatten ihre Bedeutung verloren und waren nur noch Klang. Ohne hinzuschauen, band er dazu Schlinge um Schlinge zum Radomirknoten. Immer dichter wurde das Knäuel und immer tiefer versank Kuno in sein Gespinst, dass er nicht merkte, wie die alte Standuhr langsamer tickte und langsamer, bis die Zeit stillstand. Als Kuno wieder von seiner Arbeit aufsah, saß er nicht mehr im Wohnzimmer von Oma Lubina, sondern wieder im Bus nach Schleusendorf.
»Diese Fahrt endet hier«,
rief der Busfahrer und ließ die Tür aufzischen. »Aber Sie haben mich heute schon einmal hergebracht«, protestierte Kuno.
Der Fahrer musterte ihn lange, schüttelte dann den Kopf und schraubte seine Thermoskanne auf. »Das kann nicht sein. Heute muss eine Haltestelle sein, die nicht auf meiner Strecke liegt.«
»Träume ich vielleicht?« fragte Kuno den Busfahrer. Aber der lachte bloß und klopfte auf seinen dicken Bauch und fragte:
»Sehe ich aus wie ein Traum?«
Kuno sah seine Großmutter auf der Bank an der Endhaltestelle sitzen und sprang aus dem Bus. »Ich glaube, ich habe aus Versehen einen Knoten in die Zeit gemacht«, rief er, doch auch Oma Lubina schien ihn nicht zu verstehen. »Natürlich hast du das, du bist schließlich Kuno Knotenkönig«, sagte sie fröhlich und küsste Kuno wie zuvor zur Begrüßung auf den Scheitel. »Wir haben uns ja lange nicht gesehen, bestimmt hast du in der Zwischenzeit ganz viele Knoten gelernt. Aber keinen durch den die Zeit in Unordnung geraten wäre«, beharrte Kuno. »Was sollen wir denn jetzt machen?«
»Birnenkuchen«, antwortete Oma Lubina fröhlich. »Mir ist jedenfalls sehr nach Birnenkuchen. Aber den haben wir schon gebacken«, stöhnte Kuno, weil seine Großmutter einfach nicht begreifen wollte. Womöglich hatte sein Knoten sie noch wunderlicher gemacht.
»Es ist alles schon passiert, verstehst du? Das hier ist schon einmal geschehen. Es liegt in der Vergangenheit.«
Oma Lubina runzelte die Stirn und überlegte.
»Wo soll das sein? Wir haben hier in Schleusendorf eine Bushaltestelle, ein Wehr am Fluss und ein Moor, aber bestimmt keine Vergangenheit.«
Genau wie der Busfahrer schien sie keine Ahnung zu haben, wovon Kuno redete.
»Vergangen nennt man Dinge, die hinter uns liegen. Jetzt sind wir gerade in der Gegenwart und vor uns liegt die Zukunft, die wir aber nicht betreten können, bevor sie Gegenwart wird«, versuchte er noch einmal zu erklären. Oma Lubina hörte geduldig zu, schüttelte dann aber den Kopf. »So etwas Verzwicktes gibt es hier zum Glück nicht. Besonders eine Zukunft, von der niemand wissen kann, was sie bereithält? Das bringt doch nur Unsicherheit in die Welt«, schimpfte sie. Aber dann hellte sich ihr Gesicht auf. »Ich habe etwas Besseres als eine Zukunft zu bieten«, versprach sie, als sie in den Gartenweg einbogen. »Frischen Birnenkuchen aus dem Ofen. Aber damit er gelingt, muss die Ofenklappe unbedingt geschlossen bleiben. Du kannst ja in der Zwischenzeit die Frösche am Wehr zählen.«
Kuno verzichtete darauf, seiner Großmutter zu erklären, dass er sie schon gezählt hatte. Stattdessen machte er einen Rundgang durch das Dorf, um herauszufinden, ob nicht irgendwo doch ein kleines bisschen Zeit verging, auch wenn er keine allzu große Hoffnung hegte. Sogar an normalen Tagen gingen die Uhren in Schleusendorf viel langsamer als anderswo, und heute war ganz sicher kein normaler Tag. Eine Weile schaute Kuno den Störchen zu, die gemeinsam über ein Feld starkten, um zu jagen. Doch die Vögel wirkten so beschäftigt, dass er kaum wagte, nach ihrem Gestern und Morgen zu fragen.
»Wir haben keine Zeit. Wir müssen Frösche fangen. Wir brauchen auch keine Zeit. Wir wissen auch so immer, was wir tun müssen. Das sagt uns der Wind«, klapperten sie.
Deshalb wandte sich Kuno an die Töpferin mit den kleegrünen Augen und fragte sie, ob ihr etwas aufgefallen sei.
»Das weiß ich nicht. Wenn ich an meiner Töpferscheibe sitze, vergesse ich die Zeit«, meinte sie.
Doch dann griff sie nach der Vase, die sie eben auf der Scheibe fertiggestellt hatte, und knetete sie wieder zu einem Klumpen zusammen, um die Arbeit erneut zu beginnen. Auch der Maler mit den kastanienbraunen Augen malte immer wieder dasselbe Bild, ohne es fertigzustellen. Die Gärtnerin mit den lupinenblauen Augen fand Kuno hingegen aufgeregt in ihrem Garten.
»Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich pflanzen oder ernten soll«,
weinte sie, weil sie sich nicht mehr an die Jahreszeit erinnern konnte. Dem ganzen Dorf schien die Zeit gänzlich abhanden gekommen. Kuno rannte über die Pflasterstraße zurück zum Haus seiner Oma.
»Moin«,
behauptete das Türchen quietschend, obwohl es jetzt erst recht nicht stimmte. Und schon auf dem wackelnden dritten Trittstein des Gartenwegs zog Kuno der Duft nach angebrannten Karamellen in die Nase. Genau wie zuvor saß Oma Lubina unter dem Birnbaum und schlug das Buch zu, als sie Kuno sah.
»Verflixt, der Birnenkuchen«,
rief sie. Alle Wege führen zum Wehr. Als Kuno am Abend seines zweiten ersten Tags bei Oma Lubina unter der Flickendecke am Kaminofen lag, hoffte er, dass sich der Knoten in der Zeit irgendwie auflösen würde. »Morgen ist wieder morgen, und danach kommt ganz sicher übermorgen«, murmelte er vor sich hin, doch nach einer Weile verließen ihn seine Gedanken. Stattdessen wehte immer wieder die Herbststimme der fremden Anglerin durch seinen Kopf. »Hände haben die Zeit gebunden, nur Hände können sie lösen.« Doch die Zeit löste sich nicht. Und wieder erwachte Kuno im Bus.
»Schleusendorf, diese Fahrt endet hier.
nuschelte der Busfahrer und konnte sich nicht einmal an Kuno erinnern, als der sagte,
»Das weiß ich doch, ich komme ja schon zum dritten Mal an.«
An der Busendhaltestelle saß wieder Oma Lubina, um ihn abzuholen. Immerhin freute sie sich genauso wie beim ersten Mal, ihren Enkel zu sehen. Diesmal fiel Kuno auf, dass der Fahrplan keine Einträge mehr aufwies. Da hing nur noch ein leeres Stück Papier. Noch immer war Schleusendorf aus der Zeit gefallen, und als Kuno auf den Küchenkalender seiner Großmutter schaute, entdeckte er auch dort keine Daten. In alle leeren Felder hatte Oma Lubina in ihrer Schnörkelschrift »Kuno kommt an« geschrieben. Während Oma Lubina die Birnen für den Kuchen schnitt, den sie nun zum dritten Mal buken, rief Kuno seine Eltern an. Aber die waren erst recht keine Hilfe.
»Die Zeit vergeht einfach nicht«, erklärte er, aber seine Mutter verstand ihn falsch.
»Dann hör doch ein schönes Hörspiel«, sagte sie.
»Nein, mir ist nicht langweilig. Es passiert immer dasselbe. Heute ist genau wie gestern und vorgestern.«
»Ich dachte, das magst du so an den Besuchen bei Oma«, meinte sein Vater. Aber da hatte Kuno beleidigt aufgelegt und beschlossen, auf die Hilfe von Erwachsenen vorerst zu verzichten. Er würde schon allein aus diesem Gewirr herausfinden. Immerhin war er Kuno Knotenkönig.
Er beschloss, dass er alle Knoten lösen musste, die er in Schleusendorf geknüpft hatte. Dann würde er weitersehen. Sicherheitshalber machte er eine Liste aller Dinge, die er bislang hier im Haus verknotet hatte. Zuerst löste er die Knoten der lila, blauen und gelben Wollfäden an den Sachen, die seine Oma lieber nicht vergessen sollte. Dann löste er die Übungsknoten auf, die er nebenbei in Wäscheleinen, die Schnur seiner Nachttischlampe und einen Schal geknüpft hatte. Schließlich band er die Schleifen in seinen Schuhen auf, obwohl das sicher unnötig war, und holte tief Luft. Es blieb nur die Schnur der Anglerin mit dem geheimnisvollen Radomir-Knoten übrig. Wie ein verlassenes Nest lag das Fadengewirr vor ihm auf der Flickendecke. Doch als Kuno vorsichtig an einem Ende der Schnur zog, zuckte das Knäuel wie ein lebendiges Wesen zusammen. Erschrocken ließ er los, und als er noch einmal all seinen Mut zusammennahm und den Knoten mit spitzen Fingern zu lösen versuchte, hob sich das Fadenende wie eine Schlange und zischelte,
»Hände haben dich zeitgebunden, nur Hände können sie lösen.«
Kuno blieb beinahe das Herz stehen. Vielleicht sollte er doch noch einmal zu Hause anrufen. Andererseits waren sprechende Zauberknoten ganz sicher kein Problem, für das seine Eltern die richtigen Ansprechpartner waren. Kuno steckte das Fadengewirr in seine Jackentasche, doch mit jedem Schritt, mit dem er sich seinem Ziel näherte, wuchs seine Angst vor der Anglerin mit der Moderstimme, die ihm den Knoten gezeigt und damit alles eingebrockt hatte.
»Bestimmt haben Sie es gut gemeint, aber mir gefällt die verknotete Zeit nicht so gut, nicht einmal an meinem Lieblingstag. Eine Wiederholung ist immer nur eine Wiederholung«, wollte Kuno ihr sagen, aber er brachte nur ein klägliches Quaken hervor.
Allerdings war die Anglerin nirgends zu sehen. Nur ein feiner, grauer Nebel lag über dem Wehr. Kuno schaute rechts und links neben der Mauer über dem Wasserfall, hinter den Uferbäumen und sogar unter dem Picknicktisch für Ausflügler.
»Aber sie muss da sein«, rief er ins Rauschen des Wasserfalls, »denn wenn die Zeit nicht verging, konnte es Überraschungen eigentlich auch nicht geben.«
Plötzlich hörte Kuno ein Blubbern. Luftblasen stiegen an der tiefsten Stelle des Wehrs auf, dann tauchte ein Hut aus dem schwarzen Wasser auf. Er war mit Entengrütze übersät und über die Krempe rankten Wasserpflanzen. Darunter steckte ein runder Kopf mit abstehenden Ohren. Traurige Krötenaugen linsten aus dem fleischigen Gesicht. Eine schwarz glänzende Wasserschnecke glitt von einer großen Nase und plumpste ins Wasser. »Ich habe ein Zupfen gespürt«, verkündete das Wesen und watete mit kräftigen Schritten aus dem Wasser. Es war ein nasser Mann in einem altmodischen Fischerhemd. Er zog ein triefendes Taschentuch aus seinem Kittel und schneuzte eine erschreckte Kaulquappe aus seiner Nase, die er zurück ins Wasser setzte.
»Ich bin der Fischer Radomir«, stellte er sich vor und streckte Kuno seine Pranke hin, die sich weich und kalt anfühlte wie die Flosse eines Fisches.
»Müssten Sie nicht eine Kröte sein?«
fragte Kuno vorsichtig. »Das war ich auch, aber Hände haben meine Zeit gelöst. Erst habe ich ein Zupfen in der Nasenspitze gespürt, aber dann war es, als ob mein ganzer Krötenkörper aufgerebbelt würde. Das hat leicht gekitzelt, kann ich dir sagen, aber es hat mir gar nichts ausgemacht. Ich habe eine zeitlose Ewigkeit lang am Grund des Wehrs verbracht. Da ist man froh über jede Abwechslung. Du musst der Knotenkönig sein.«
Kuno wollte antworten, doch Radomir ließ ihn gar nicht zu Wort kommen.
»Der musst du ja sein, sonst hätte sich der Faden nicht gelöst. Willst du wissen, was ich glaube, Knotenkönig?«
Diesmal versuchte Kuno nicht einmal zu antworten, denn der Fischer blubberte aufgeregt weiter.
»Ich glaube, die Zeit aller Wesen ist in einem riesigen Knäuel miteinander verbunden. Als ich deinem Zupfen gefolgt bin, bin ich vielen verschiedenen Leben gefolgt, bis ich endlich meinen eigenen Lebensfaden tief unten im Schlamm gefunden habe.«
Der Fischer hielt einen moorschwarzen Strick in die Höhe.
»Siehst du, es ist kein Knoten mehr in meiner Zeit, sie vergeht wieder wie am Schnürchen. Vielen Dank für deine Hilfe, Knotenkönig, aber nun darf ich keine Zeit mehr verlieren.«
Radomir lüpfte seinen nassen Lederhut, worauf ein Frosch von seinem Kopf hüpfte und im Wasser verschwand.
»Ich brauche jetzt dringend Veränderung. Kannst du mir sagen, in welche Richtung ich gehen muss, um eine Zukunft zu finden?«
Kuno überlegte. Irgendwie musste er den unternehmungslustigen Fischer aufhalten.
»Ich habe dir etwas Besseres zu bieten als eine Zukunft«,
setzte er alles auf eine Karte.
»Birnenkuchen, frisch aus dem Ofen. Aber wir müssen uns beeilen. Gleich brennt er schon wieder an.«
»Birnenkuchen, der ist mir von allen der Liebste«, meinte Radomir und wippte hellauf begeistert auf den Zehenspitzen, dass der Schlamm in seinen löchrigen Stiefeln nur so schmatzte.
Radomirs Lebensfaden.
»Hier gab es ein Saus und Braus zum Reusenfest«, plauderte der Fischer auf dem Weg zu Oma Lobina und versuchte, durch die bepinselten Scheiben der alten Gaststätte zu gucken.
Radomir wollte alles ganz genau anschauen, weil er eine zeitlose Ewigkeit als Kröte am Grund des Wehrs verbracht hatte. Besonders die Bushaltestelle begeisterte ihn, denn bei seinem letzten Spaziergang durch Schleusendorf hatten dort nicht einmal Kutschen angehalten.
»Endhaltestelle«, las er andächtig von dem Schild ab und staunte. »Ich könnte mit dem Bus vom Ende zurück in die Zeit fahren, um Abenteuer zu erleben.«
»Das dürfte nicht ganz einfach werden«, sagte Kuno. Sie setzten sich nebeneinander auf das Bänkchen und er erzählte dem noch immer tropfnassen Fischer alles. Wie er die Anglerin am Wehr getroffen hatte und aus Versehen einen Knoten in die Zeit gemacht hatte, damit seine Oma nicht noch wunderlicher werden musste. »Jedenfalls geht in Schleusendorf seitdem nichts mehr vor oder zurück«, beendete Kuno seine Geschichte. »Deswegen fährt auch kein Bus. Ohne Zeit kann es keinen Fahrplan geben.«
Der alte Fischer stand mit einem Ruck auf. »Ach du liebes Moderlieschen! Meine Zeit hast du gelöst, während du deine dabei gebunden hast. Die Wasserhexe hat jetzt dich am Haken. Aber zum Glück kenne ich ihre Kniffe mittlerweile sehr genau.« Damit stiefelte Radomir los, wobei er eine Schlammspur hinterließ. »Es ist schlimm, wenn man von heute auf morgen sein Gestern verliert. Niemand weiß es besser als ich.«
Während Kuno neben ihm herlief, erklärte der Fischer, was er mit der Hexe anstellen würde, wenn er sie in die Finger bekäme.
»Doch zuerst müsse er sich stärken«, behauptete er.
»Verflixt, der Birnenkuchen«,
rief Kunos Oma, als sie die beiden über den Gartenweg kommen sah. Aber natürlich war der Kuchen schon wieder angebrannt. Radomir machte das nichts aus. Er aß 5 oder 6 Stücke, obwohl sie allesamt kohlrabenschwarz waren, und erzählte dabei Geschichten von früher, die die Großmutter sehr spannend fand. Sie bot ihm sogar Likör an, worauf er immer gesprächiger wurde.
»So ein netter und interessanter Mann«, sagte Oma Lubina zu Kuno, als Radomir im Bad war, um sich endlich Entengrütze und Wasserpflanzen aus dem Haar zu kämmen. »Er hat so viel...«
Begann sie, doch fiel ihr das passende Wort nicht ein, weil es mit der Vergangenheit zu tun hatte.
»Erlebt«, ergänzte Kuno, und Oma Lubina nickte. »Ja, ich glaube, so nennt man das. Es war jedenfalls schön, sich mit jemandem zu unterhalten, der so viele spannende Geschichten mit sich herumträgt und sie so großzügig teilt. So ein Mensch wäre ich auch gern.«
Dann schwieg sie traurig. Auch Kuno war zum Weinen zumute, denn genau so ein Mensch war seine Oma ja für gewöhnlich. Er schämte sich, dass er Oma Lubina in eine ständige Gegenwart gesperrt hatte, in der sie nicht mehr sie selbst sein konnte.
»Es war wirklich keine Absicht«,
entschuldigte sich Kuno, aber seine Oma lachte schon wieder.
»Ob ich wohl auch einmal etwas erleben werde?«, fragte sie und sah für einen kurzen Moment sehr jung aus. In Wahrheit hatte Oma Lubina schon viel erlebt. Sie hatte Länder bereist, Berufe ausgeübt, Bilder gemalt und ein Kind aufgezogen, das Kunos Vater Mirko geworden war. Von all dem hatte sie ihrem Enkel oft erzählt, so dass ihre Erinnerungen ein Teil von ihm geworden waren. Seinen Opa kannte Kuno sogar nur aus Erzählungen. Er kramte in seinem Gedächtnis, aber bevor er eine besonders gute Geschichte hervorholen konnte, stand Radomir schon wieder vor ihm. Der Fischer hatte sich die Haare gekämmt und sein Hemd ausgewrungen. Hut und Stiefel glänzten frisch gefettet und dufteten verdächtig nach Oma Lubinas Handcreme. In der einen Hand hielt er eine fast leere Flasche Likör und in der anderen den Knoten, den Kuno nach dem Treffen mit der Anglerin geknüpft hatte. »Damit hat dich die Moddermuma also eingewickelt«, sagte er, zog den Hut und verbeugte sich tief. »Überlass sie nur mir, keine Angst. Ich habe einen Plan, meine Damen.« Aber erstens war zumindest Kuno keine Dame und zweitens war es kein besonders guter Plan, musste Kuno erkennen, nachdem er Radomir zum Wehr gefolgt war. Der Fischer hüpfte einfach um das Wehr herum und schimpfte: »Madamume, Tümpelsitzerin, Pfützentrinkerin!« Aber die Hexe dachte gar nicht daran, sich zu zeigen. Nur ein einsamer Reiher stand bewegungslos im Wasser.
»Du wirst sofort den Zeitknoten in meinem schönen Schleusendorf lösen, sonst bekommst du es mit mir zu tun!«
Unbeeindruckt breitete der graue Vogel die Schwingen aus. Doch dann begann er, sich in grauen Nebel aufzulösen, der eine Weile über dem Wasser schwebte, bis er am Ufer die Form einer Wasserhexe mit silberner Schuppenhaut und algengrünen Haaren annahm. Sie lächelte grimmig und entblößte eine Reihe spitzer Hechtzähne.
»Habe ich euch beiden nicht feinschön gegeben, was ihr wolltet? Ich habe euch Knoten geschenkt, um den Tod selbst zu binden«, sagte die Wasserhexe mit ihrer modrigen Herbststimme. »Ich habe euch alle Zeit der Welt gegeben, aber nicht einmal damit seid ihr fein schön zufrieden.«
Beleidigt ließ sie ihre Zunge herausschnellen und schnappte nach einer Libelle. Radomir seufzte so, als hätten sie diesen Streit schon oft ausgetragen.
»Von wegen Geschenk! Die zeitlose Ewigkeit ist kein Kuchenessen am Kamin. Sie ist kalt wie ein Krötenbein und dunkel wie das schwarze Wasser. Das weißt du doch am allerbesten. Lass den Knotenkönig und seine Großmutter ziehen.«
Und schlüssig starrte die Hexe abwechselnd Kuno und den Fischer an.
»Ich weiß, dass ich dafür zu dir zurückkehren muss«, sagte er dann und reichte der Hexe seinen Lebensfaden und Kunos Knoten.
»Bist du ganz sicher, mein feinschöner Freund?« fragte sie den Fischer und bedachte ihn mit einem beinahe mitfühlenden Blick.
Als der Fischer tapfer nickte, streckte die Wasserhexe beide Hände aus und legte die rechte Hand auf Kunos Knäuel und die linke auf Radomirs verwitterten Lebensfaden.
»Hände haben die Zeit gebunden, nur Hände können sie lösen.« Daraufhin hob sich das Fadenende, begann durch die Schlingen zu schlüpfen, bis der gesamte Knoten aufgelöst war. Dann wanderte der Knoten hinüber und zurrte Radomirs Seil so fest, dass seine Zeit in einem festen Knoten verschwand.
»Es war schön, noch einmal die Heimat zu sehen und Birnkuchen zu essen«,
verabschiedete sich der verblassende Fischer von Kuno und zog noch einmal den Hut. Bevor Kuno protestieren konnte, hatte sich Radomir aufgelöst, bis vom Fischer nichts übrig war als ein flüchtiger Augenblick, der in eine Kröte passte. Vorsichtig nahm die Wasserhexe das Tier auf ihre Hand und wartete zurück ins Wehr, bis die grünen Haare unter der Entengrütze verschwanden. Bald lag nur noch ein feiner grauer Nebel und ein Hauch von Likör über dem Wasser. Ein seltsamer Traum.
»Da kehrt man dir einmal den Rücken zu, um Birnenkuchen zu backen«, schimpfte die Großmutter, als Kuno zurückkehrte. Sie wischte gerade die schlammigen Fußabdrücke auf, die Radomir auf dem Küchenboden hinterlassen hatte.
»Oma Lubina, du kannst dich wieder erinnern?«, fragte Kuno. »Ich erinnere mich jedenfalls, dass ich nicht gerne putze«, entgegnete sie.
Dann schaute sie noch einmal auf die riesigen Abdrücke und auf Kunos viel kleinere Füße. »Aber du warst das ja gar nicht«, stellte sie verwundert fest.
»Kennst du den Unterschied zwischen heute, gestern und morgen?«,
fragte Kuno vorsichtig, und seine Oma blies die Backen auf.
»So vergesslich bin ich auch wieder nicht«, sagte sie, aber Kuno bestand darauf.
Als er sich davon überzeugt hatte, dass seine Oma nicht mehr aus der Zeit gefallen war, erzählte er noch einmal die ganze Geschichte von A wie Anglerin bis Z wie Zeit.
»Ich habe mit diesem Radomir wirklich am helllichten Tag Likör getrunken«, wollte Oma Lubina wissen. Kuno winkte ungeduldig ab.
»Darum geht es doch gar nicht. Wir müssen ihn befreien. Nur seinetwegen hat die Wasserhexe meinen Knoten gelöst. Dafür muss der Arme jetzt bis in alle Ewigkeit eine Kröte sein.«
Oma Lubina griff nach dem Buch über Schleusendorfer Sagen, in dem sie gerade gelesen hatte, und zeigte Kuno eine alte Zeichnung.
»Sah die Hexe vielleicht so aus?«
Verwundert starrte er auf die vertraute Gestalt mit der silbernen Schuppenhaut und den algengrünen Haaren.
Auf der nächsten Seite fand er eine Abbildung von Radomir, und als er umblätterte, entdeckte er das Foto eines seltsamen Geflechts aus Weidenzweigen, Bindfäden und bunten Bändern. Einmal im Jahr ziehen die Schleusendorfer eine festlich geschmückte Reuse durch das Wehr, um die Wasserhexe auszutreiben. Las Kuno den Text darunter vor, weil Oma Lubina ihre Lesebrille natürlich nicht finden konnte.
»Ja, früher war das immer ein großes Fest«, erklärte sie. »Aber seit so viele aus Schleusendorf weggezogen sind und dein Opa gestorben ist, habe ich das Ding nicht mehr angerührt. Es hatten sich einfach zu viele traurige Erinnerungen darin verfangen.«
Dann führte Oma Lubina ihren Enkel auf den Dachboden. Auf einem zerschlissenen Sofa lag die Reuse. Allerdings sah die Falle ziemlich mitgenommen aus. Etliche Fäden waren gerissen und hingen in unordentlichen Knäulen von den Stäben.
»Ich habe die Reuse nie geflickt, weil ich dachte, die Zeit für Feste sei endgültig vorüber. Ich habe aber auch nie daran gedacht, einen Knotenkönig um Hilfe bei der Reparatur zu bitten.
All diese Fäden zu verknoten würde eine Ewigkeit dauern, hätte Kuno gestern noch geglaubt. Aber mittlerweile hatte er ganz erstaunliche Erfahrungen mit der Zeit gemacht.
»Hände haben die Zeit gebunden, nur Hände können sie lösen«, sagte Kuno und machte sich ans Werk, bis seine Hände einem geheimen Rhythmus folgten. Bald knotete auch Oma Lubina mit. Sie versenkten sich in ihre Arbeit, bis die Minuten wie Schmetterlinge an ihnen vorbeiflatterten. Die Zeit stand zwar nicht still, aber sie passte sich ihren Händen an. Dabei erzählte Oma Lubina von ihrem Leben,
und von Kunos Großvater, bis Kuno fühlte, dass er hier bei ihnen saß. Als Kuno einen Augenblick später wieder aufschaute, waren Stunden vergangen, doch die Reuse war geflickt. »Jetzt wird die Kunst zur Hexenfalle, das hätte deinem Opa gefallen«, kicherte Oma Lubina, doch zum Wehr wollte sie nicht mitkommen. »Ich warte auf dich, das ist ganz allein dein Traum, mein lieber Kuno Knotenkönig, aber du schlägst dich hervorragend.« Kuno trug die große Reuse also ganz allein zum Wehr, ließ sie zu Wasser und wartete geduldig, denn Furcht hatte er keine mehr vor einer Wasserhexe, die aus einem Märchenbuch stammte. Als das Seil heftig ruckte, sah er einen großen Wels in der Reuse. Doch als Kuno seinen Fang an Land zog, steckte die Wasserhexe in der Falle und zerrte mit silbrigen Fingern an seinen Knoten.
»Lästiger Knotenkönig, was willst du noch von mir? Du musst auch den Fischer freilassen«, forderte Kuno.
Doch die Wasserhexe zeigte erst ihr spitzes Hechtgrinsen, um dann in ein schlammig gurgelndes Gelächter zu verfallen.
»Radomir muss niemand befreien. Der kommt noch immer aus freien Stücken zurück, weil er sein Ende noch mehr fürchtet als mich. Aber ab und zu möchte er sich die Beine vertreten, und dazu muss eben jemand einen fein schönen Knoten in die Zeit machen. Da traf es sich gut, dass ein Knotenkönig ins Dorf kam.«
»Denk nicht zu schlecht von mir«, verteidigte sich nun Radomir, der sich als Kröte leicht durch die engen Maschen der Reuse zwängen konnte. »Manchmal habe ich eben Heimweh nach der Zeit, aber hier im schwarzen Wasser muss ich keine Angst mehr haben, dass sie endet. Es war schön, noch einmal mit einer Dame zu plaudern und Birnenkuchen zu essen, aber mein Platz ist im tiefen Wehr, wo es so dunkel ist, dass es kein Anfang und kein Ende geben kann.«
Die Wasserhexe wandte sich wieder Kuno zu, und ein Funken Freundlichkeit lag in ihren Fischaugen.
»Bist du nun beruhigt, und falls es dir einmal wieder einfallen sollte, einen Knoten in die Zeit zu machen, weißt du ja jetzt, wie es geht.«
Damit löste sie sich in einen feinen grauen Nebel auf, der sich über das Wehr legte, und die Kröte hüpfte zurück ins schwarze Wasser. Kuno jedoch konnte sich einfach nicht mehr an den Radomir-Knoten erinnern. Als er sich den Spruch der Anglerin in Erinnerung rufen wollte, mischte sich eine andere Stimme ein.
»Schleusendorf, diese Fahrt endet hier!«
Kuno schreckte auf und blinzelte mit schlaftrunkenen Augen. Schon wieder saß er im Bus. Musste er seinen Lieblingstag jetzt bis in alle Ewigkeit immer wieder erleben? Gab es auch für ihn keinen Anfang und kein Ende mehr? Doch schon einen Herzschlag und einen tiefen Atemzug später wurde Kuno klar, dass alles gut war. Er hatte bloß geträumt. Die Zeit floss durch ihn und durch die Welt, wie sie es immer getan hatte und immer tun würde. Mit einem Mal spürte Kuno ein wehmütiges Glück, weil er wieder wusste, dass er jeden Augenblick nur einmal erleben würde. Das war gleichzeitig gut und schlimm, aber darüber würde er später nachdenken. Sein Blick fiel auf das Buch in seinen Händen, in dem er die Geschichte von der Wasserhexe und dem Fischer gelesen hatte. Kuno schaute auf das Foto der Reuse und den Zettel, den seine Großmutter daneben geklebt hatte. »Hexenfalle sucht Knotenkönig«, stand dort, denn Oma Lubina hatte ihn gefragt, ob er ihr bei der Reparatur helfen konnte, weil sie unbedingt noch einmal das Reusenfest feiern wollte. Kuno nahm sich vor, Oma Lubina nach dem »noch einmal« und dem Teufel an der Wand zu fragen. Überhaupt würde er viele Fragen stellen, von denen Oma Lubina manche gern und andere ungern beantworten würde. Aber das würde er erst morgen tun, denn heute war Kunos Ankunftstag. Und an seinem Lieblingstag in Schleusendorf gab es Birnenkuchen, Störche und Fröschezählen am Wehr. Ihr hörtet »Kuno Knotenkönig verknotet die Zeit« von Christian Bartel, gelesen von Bernhard Schütz.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 8 Uhr mit Jonas Ziegler. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien ist internationale Hilfe angelaufen. Aus China und Indien trafen Rettungskräfte ein. Großbritannien sagte Myanmar rund 13 Millionen Euro für Hilfsgüter zu. Allein in Myanmar gehen die Behörden inzwischen von mindestens 1.600 Toten aus. In den zerstörten Gebieten versuchen Helfer zum Teil mit bloßen Händen, Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. In der Türkei hat die oppositionelle CHP angekündigt, weiter für die Freilassung des inhaftierten Istanbuler Oberbürgermeisters İmam Molu auf die Straßen zu gehen. Künftig soll es mittwochs und samstags Kundgebungen in der Bosporus-Metropole und jeweils einer anderen Stadt geben. Erst gestern hatten rund 500.000 Menschen in Istanbul für den Erhalt der Demokratie in der Türkei demonstriert. Brandenburgs Städte und Gemeinden warnen davor, dass sich die angespannte Finanzlage durch den geplanten Doppelhaushalt des Landes weiter verschärfen könnte. Der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Graf sagte, nach jetziger Schätzung müssten pro Einwohner 140 Euro eingespart werden. Sabine Löprig, RBB 24.
Schon jetzt gäbe es eine kommunale Finanzkrise. In vielen Städten und Gemeinden wurden daher Einsparungen und Erhöhungen von Abgaben vorbereitet. Das Kabinett hatte am Freitag den Entwurf für den Doppelhaushalt beschlossen. Die Kommunen bekommen nach den Plänen für 2025 und 2026 unter dem Strich weniger, weil die Steuereinnahmen weniger stark steigen als erwartet.
In Berlin-Hellersdorf hat es nach einer Neonazi-Demo Gewaltausbrüche gegeben. Wie ein Polizeisprecher sagte, haben Teilnehmer zuerst Medienvertreter angegriffen. Als die anwesenden Polizisten Tatverdächtige festnehmen wollten, seien auch sie getreten, geschlagen und mit Flaschen beworfen worden. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden. Rund 30 Tatverdächtige wurden festgenommen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen St. Pauli 3:2 gewonnen. Außerdem spielten Frankfurt-Stuttgart 1:0, Hoffenheim-Augsburg 1:1, Wolfsburg-Heidenheim 0:1, Mönchengladbach-Leipzig 1:0 und Kiel-Bremen 0:1.